Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Da haben wir ja nochmal richtig Glück gehabt.
Wir haben uns nach sehr intensiven Verhandlungen zwischen CDU und CSU geeinigt.
Und natürlich ganz in Horst Seehofers Sinne, der mit seinen Worten und Vokabeln nochmal eindeutig sagt, worum es eigentlich geht.
Wir haben eine klare Vereinbarung, wie wir die illegale Migration in der Zukunft an den Grenzen zwischen Deutschland und Österreich verhindern.
Man beachte schon mal die Wortwahl, er spricht also von illegaler Migration und Seehofer kann uns auch schon sagen, und zwar bevor wir am Montagabend den Inhalt der Einigung erfahren haben, was das Ganze eigentlich bedeutet.
Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich, für eine Überzeugung zu kämpfen. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe.
Applaus, Applaus, Applaus. Da haben wir aber richtig Glück gehabt. Da ist alles drin, also gegen diese schlimme illegale Migration. Es ist aktive Sprache. Er spricht davon, dass wir verhindern. Und er legt schon die Deutung fest. Es lohnt sich zu kämpfen und es erlaubt ihm sogar dankenswerterweise, das Amt weiterzuführen. Johannes, lass uns mal so anfangen unter kommunikativen Gesichtspunkten. Hat er in dem Moment, das ist ein Statement von ein paar O-Tönen nur, hat er da alles richtig gemacht kommunikativ?
Er hat zumindest aus seiner Sicht sozusagen das Heft des Handelns in der Hand tatsächlich festgehalten und behalten. Und ich finde, das ist eine Sache, die man auch über die ganzen Wochen jetzt gesehen hat in diesem Konflikt zwischen Merkel und Seehofer. Es ging immer darum, wer ist derjenige mit der Handlungsmacht zwischen den beiden. Und wir haben ja da mehrere Ultimaten auch gehabt. Also erst hat Seehofer für 2 Tage ein Ultimatum gesetzt. Dann kam die europäische Lösung ins Spiel. Dann gab es 2 Wochen bis zum EU-Gipfel. Und dann nochmal 3 Tage das Rücktrittsultimatum. Und es war immer Horst Seehofer, der diese Deadlines zumindest reklamieren wollte für sich. Bei den 2 Wochen war es dann eigentlich Angela Merkel, die gesagt hat, sie bräuchte da 2 Wochen. Aber trotzdem haben viele Medien ihm das auch zugeschrieben. Und das fand ich ganz interessant, weil das ist ja sozusagen die Rollenzuschreibung zwischen Koch und Kellner. Und der Seehofer war dann offenbar immer der Koch, auch in der Berichterstattung vieler Medien. Er hat das auch wirklich provoziert, möchte ich sagen. Das haben Sie ja gerade auch oder du gerade mit der aktiven Sprache nochmal so gemeint. Aber das spiegelt natürlich nicht eigentlich die politische Realität wider, weil Koch oder Köchin ist Angela Merkel als Bundeskanzlerin und Seehofer ist Kellner, ist vielleicht ein bisschen diskreditierend, aber er ist zumindest nicht der Ranghöchste in der Bundesregierung. Auch die Richtlinienkompetenz hat die Kanzlerin. Und da fand ich die Rollenzuschreibung schon etwas fern der politischen Realität.
Johannes Hilje, du bist Politik- und Kommunikationsberater. Du hast dich unter anderem damit auseinandergesetzt, wie solche Art der Kommunikation in der Politik funktioniert. Und darüber reden wir. Wir reden über die Kommunikationsstrategien. Wir werden sicherlich über sowas wie Framing reden. Wir werden sicherlich über sowas wie Subtext reden. Und wir werden darüber reden, was wir anders machen können, um wieder vernünftig miteinander zu reden. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova.
Johannes Hilje ist zu Gast. Johannes, du bist, kann man nachlesen, Politik- und Kommunikationsberater. Und wer dich noch nicht kennen sollte, kann ja sein, der wird dich jetzt kennenlernen. Wir haben uns nämlich auch für dich 3 rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen du dich bitte für eine entscheidest. Und wir gucken mal, ob da welche dabei sind, die irgendwas mit deinen Vorlieben oder deinem Leben zu tun haben. Hier steht, hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Johannes Hilje. Die erste Möglichkeit, da ahne ich schon, worauf es anspielt, Gast bei Hart aber fair zum Thema Flüchtlinge und Kriminalität.
Würde ich machen, ja.
Ja? Mhm. Ich vermute, das spielt darauf an, das ist dieser Stein des Anstoßes gewesen, von dem ich gar nicht weiß, ob das Bild richtig ist, aber das ist sozusagen der Anlass gewesen für diese Debatte nochmal, was Framing angeht bei Flüchtlingen und Kriminalität. Wenn die dich anfragen, würdest du die auf so einen Titel hinweisen, wenn die sagen, ah, das läuft unter dem und dem Motto bei uns?
Das ist eine Berufskrankheit bei mir, dass ich immer darauf hinweise und ich möchte da eigentlich gar nicht besserwisserisch erscheinen oder belehrend. Aber ich glaube, es ist schon nicht schlecht, wenn man ein Bewusstsein hat über die eigene Sprache, wie man sie anwendet und welche Wirkung sie hat. Und im Grunde freut es die Leute ja auch, wenn sie da sozusagen drauf gestoßen werden. Deswegen fände ich die Auseinandersetzung sicher mit der Hart aber faire Redaktion auch interessant und Sie haben es, oder du hast gerade gesagt, das war damals diese, ich glaube vor 4 Wochen ungefähr, diese Sendung zum Thema Sicherheit und Flüchtlinge und da sagte die Redaktion ja auf Twitter dann Framing, damit können wir nichts anfangen, wir sind Journalisten, wir stellen so dar, wie es ist und eben dieses Darstellen, wie es ist, das ist im Grunde schon Framing.
Weil man behauptet, es ist ja nur der Fakt, aber der Fakt ist nichts wert ohne Kontext, oder wie meinst du das?
Ja, so könnte man es sagen. Also eigentlich ist sozusagen ein Fakt erstmal kommunikativ gar nicht so viel wert und ein Fakt wird im Grunde immer in einem Deutungsrahmen mitkommuniziert. Und das haben wir auch bei Hart aber fair, wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben wollen, gesehen. Also die Überschrift lautete Flüchtlinge und Asyl und dann kamen unter der Unterschrift gleich mehrere Suggestivfragen. Da ging es darum, ob junge Männer aus solchen Gesellschaften überhaupt integrierbar seien. Also das suggeriert eigentlich schon die Antwort nein, wenn man so eine Frage so formuliert. Im Grunde ist sozusagen die Wirkung von Sprache funktioniert, das haben Kognitionswissenschaftler schon mehrmals bewiesen, eben vor allem über diesen Deutungsrahmen, in den ein Sachverhalt immer reingepackt wird, wenn Medien kommunizieren, wenn Politiker kommunizieren.
Ja, das ist das auch mit, du brauchst einen Kontext für eine Statistik, damit du im Zweifelsfall das sagen willst, was die Statistik vielleicht in die eine oder andere Richtung auch beides zeigen kann.
So ist es. Also das einfachste Beispiel dafür ist ja, das Glas ist halb leer oder halb voll. Also das ist der gleiche Fakt, aber ganz in einem ganz anderen Deutungsrahmen. Hier ganz einfach ein pessimistischer oder ein optimistischer Deutungsrahmen, aber es ist immer noch der gleiche Fakt. Und wie man ihn sprachlich vermittelt, hat sehr viel beeinflusst sehr stark, was Menschen dann damit machen. Es gibt da übrigens auch außerhalb der Politik sehr interessante Studien und Beispiele für. Was ich im Studium mal gelernt habe, war eine Studie aus dem Medizinischen. Mhm. Und zwar stellen wir uns mal vor, du kommst als Patient, ich wünsche dir das jetzt nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal für dich plastischer. Du
Mach
kommst
mal.
Als Patient zum Arzt und der merkt, da ist irgendwas bei dir, da müsste eine Operation gemacht werden. Und er sagt, bei dieser Operation, Sven, hast du eine Überlebenschance von 90%. Er könnte aber auch sagen, bei dieser Operation, Sven, hast du ein Sterberisiko von 10%. Also das ist der gleiche Fakt, anders formuliert. Einmal mit dem Frame sterben, einmal mit dem Frame leben. Und man hat festgestellt, weil man dieses Experiment sehr oft gemacht hat, dass sich die Leute ganz anders unterscheiden bei diesen, entscheiden bei diesen verschiedenen Formulierungen.
Das heißt wirklich, wenn ich frame fürs Leben, machen sie die Operation. Und wenn ich mit Sterben frame, sagen viele, dann mache ich den Eingriff nicht.
Dann mache ich das nicht. Genau, das ist dann die Entscheidung, die eher befördert wird.
Okay, ich habe vor der Sendung nochmal bei Hart aber fair auf die Homepage geguckt. Ich glaube, der Titel der Sendung war Flüchtlinge und Kriminalität. Und die Formulierungen waren dann darunter, junge Männer geflohen aus Krieg und archaischen Gesellschaften, für viele hierzulande Grund zur Sorge und Angst. Und dann kommen die Fragen, die du gerade auch angesprochen hast. Können solche Flüchtlinge überhaupt integriert werden? Wie unsicher wird Deutschland dadurch? Die Diskussion nach der Doku, das lief vorher in der ARD zum Thema. Also man merkt schon, es ist eigentlich eine besondere Sichtweise dahinter. Damit verbunden.
So ist es. Und also das Interessante ist ja auch, dass das mittlerweile schon einfach in einem viel größeren Kontext auch gesehen werden muss. Das ist kein Zufall, dass auch Hart aber fair wiederum diese Sicherheitsdebatte führt im Großkomplex Flucht und Migration. Weil wir schon sehr, sehr lange, nicht erst 2015, sondern eigentlich auch schon 1993, als wir die letzte größere Asyldebatte hatten vor der heutigen, hatten wir schon Frames, Metaphern wie Flüchtlingswelle zum Beispiel. Mhm. Und dieser Begriff, ich finde das sehr interessant, führt eben dazu, weil das hier eben sozusagen Migration wird als Naturgewalt geframed, führt dazu, dass erstmal natürlich bei den Menschen das ausgelöst wird, was sie auch assoziieren mit einer tatsächlichen Naturkatastrophe. Sie sehen sich nach Schutz. Also es entsteht ein Schutzbedürfnis. Man möchte sich am besten abschotten, eindämmen, wie auch immer. Und wir haben dann sozusagen geleitet von diesem Frame erstmal vor allem eine Sicherheitsdebatte. Was bei einer Naturgewalt auch immer häufig der Fall ist, dass man nicht so viel an den Ursachen machen kann. Also die kommen einfach auf uns zu und es geht sozusagen über die menschliche Beeinflussungsfähigkeit, dagegen was zu machen. Höhere Gewalt, würden wir sagen, genau. Und deswegen wird auch eine Diskussion über die Ursachen, also in dem Fall die Fluchtursachen, eher unterdrückt, wenn wir Migration als Naturgewalt frame. Und weil dieses Framing schon wirklich omnipräsent ist und nicht erst seit dieser aktuellen Flüchtlingsdebatte, sondern auch schon in den 90ern, haben wir immer wieder diese Sicherheitsdebatte im Vordergrund, die natürlich auch relevant ist. Aber es gäbe halt eben noch viele andere Aspekte in dieser ganzen Debatte, die man diskutieren müsste. Und was momentan total untergeht, ist der Integrationsaspekt meines Erachtens.
Dann versuche ich jetzt, das Heft des Handelns in die Hand zurückzunehmen. Wir haben uns nämlich eine zweite Aktivität ausgedacht. Wir sind bei den Talkshows geblieben. Gast bei Sandra Maischberger, weiß ja nicht, ob das für dich einen Unterschied machen würde. Hier ist das Thema, man wird ja wohl noch sagen dürfen.
Nein. Da würde ich tatsächlich jetzt nicht hingehen, weil das ist im Grunde dieser Sendungstitel verstärkt nämlich ein bestimmtes Narrativ, sage ich jetzt mal, das wir gerade in den letzten Jahren sehr stark von Rechtspopulisten auch gehört haben. Das ist diese Idee der politischen Korrektheit, die eigentlich alles laut Rechtspopulisten und mittlerweile ja auch schon Akteuren aus der politischen Mitte sozusagen an ja, Kritikmöglichkeit zugrunde gerichtet hat in der Gesellschaft und fast schon Grund für allen Übel in der Gesellschaft ist. Man wird doch mal sagen dürfen, dass im Grunde werden damit Grenzüberschreitungen, Tabubrüche, auch meines Erachtens Brüche gesellschaftlicher Konsense versucht zu legitimieren. Mhm. Das ist, dieser Satz steht, finde ich, sozusagen typisch dafür. Und bei dieser ganzen Diskussion um politische Correctness und auch Moralisierung, das ist ja auch so ein Begriff, der jetzt oftmals Leuten vorgeworfen wird, die dann doch nochmal versuchen, auch an so humanitäre Werte und Grundsätze unserer Demokratie zu ändern. Das kommt mittlerweile sehr schnell. Ich will gar nicht sagen, dass nicht auch Moralisierung vielleicht öfter mal im linken Lager stattfindet. Das will ich gar nicht sagen. Ich halte es auch für kein geeignetes Instrument oder sprachliches Mittel oder Strategiemittel der politischen Debatte unbedingt. Aber es kommt mittlerweile einfach sehr, sehr schnell. Und das ist im Grunde schon so ein bisschen zu so einer Moralismuskeule geworden. Und bei der politischen Korrektheit ist es genauso. Und was aber ganz oft dahinter steht, das finde ich hier entscheidend, ist, dass eigentlich das sozusagen, dass der Versuch, Minderheiten gleichzustellen, das ist ja oftmals auch das Ansinnen derjenigen, denen dann politische Korrektheit vorgeworfen wird, dass dieser Versuch, Minderheiten aufzuwerten oder gleichzustellen, wird als Abwertung von Mehrheiten verstanden. Und das ist so eine Vorstellung von Gesellschaft als Paternoster im Grunde. Also wenn einer ein bisschen höher gehen darf in der Verwirklichungsmöglichkeit seiner Rechte zum Beispiel, dann werden andere automatisch offenbar abgewertet. Mhm. Und das ist, glaube ich...
Das muss ja überhaupt nicht so sein.
Das ist falsch, glaube ich. Und auch da, jetzt komme ich nochmal wieder auf Söder zurück. Auch in seinem Vorwurf der Belehrungsdemokratie steckte sowas drin. Denn im Grunde ist ja der Einspruch, den die Leute erheben, die Asyltourismus als Begriff kritisieren, die sagen, die wollen ja eigentlich die Schwächeren in dem Fall verteidigen. Sie sagen, nein, das sind keine Touristen. Die sind auf der Suche nach Schutz, die sind nicht auf der Suche nach Erholung, die können auch nicht zurückgehen, wie das Touristen machen, die sind auch nicht unbedingt freiwillig hier, wie das Touristen normalerweise sind, sondern die kämpfen um ihr Leben. Das ist meines Erachtens eine berechtigte Sprachkritik. Wenn aber Söder das als Belehrungsdemokratie abstempelt und sozusagen hier diese sprachliche Kritik sofort so gereizt zurückweist, dann versteht er eigentlich diese Verteidigung der Schwächeren als Angriff auf die Stärkeren. Und er ist ja der Stärkere in dieser Konstellation. Und das, finde ich, wird sozusagen einer Idee von Gleichberechtigung und der Gleichheit der Menschen überhaupt nicht gerecht. Und das ist ein bisschen das, was wir momentan große Sorge macht im politischen Diskurs.
Dritte Möglichkeit, wir wechseln die Talkshow zu Anne Will. Auch echter Titel, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, zwischen Mitte und rechter Flanke. Wohin steuert Merkel Deutschland?
Würde ich hingehen. Finde ich eine interessante Debatte. Finde ich auch kein besonders suggestives
Framing irgendwie.
Sondern das ist erstmal okay. Ich glaube, wir stehen tatsächlich politisch gerade in diesem Spektrum zwischen Mitte und auch relativ rechts außen. Ich glaube, gerade die Asyldebatte seit 2015 hat gezeigt, dass wir eigentlich kaum noch Raum haben, Diskursraum haben links von Merkel. Also wir haben ja gesehen, dass die Grünen im Grunde auch nur noch das sagen konnten, was Merkel gesagt hat in dieser Debatte, in dem Themenkomplex Flucht und Migration. Wenn sie irgendwie ein bisschen weiter links gegangen sind, mussten sie sich sofort auch den Vorwurf von Moralismus oder politischer Korrektheit oder Multikulti waren oder wie auch immer vorwerfen lassen. Also wir haben meines Erachtens eine Verschiebung gehabt nach rechts in den letzten Jahren und deswegen ist, glaube ich, dieser Titel erstmal in der Analyse richtig und hätte ich Lust, drüber zu sprechen.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Hart aber fair zu Flüchtlingen und Kriminalität, Maischberger zu Man wird ja wohl noch sagen dürfen und Anne Will zu Zwischen Mitte und rechter Flanke, wohin steuert Merkel Deutschland?
Würde ich zu Will gehen.
Johannes, ich habe ein Beispiel gesehen oder gelesen, das ich dir so in deiner Rolle als Politik- und Kommunikationsberater gerne mal vorlegen würde. Es gibt dieses Beispiel von der First Lady Melania Trump. Die hat ein Lager für Abschiebehaft besucht und dabei trug sie diese eine Jacke. Auf dem Rücken gab es so eine Aufschrift und auf der stand »I really don't care«. Do you? Und es passierte dann, was passieren muss. Also sie wird dafür von den Medien kritisiert und ihr Presseteam tut dann genau auch das, was passieren muss. Die weisen diese Vorwürfe zurück und sagen eben der Presse, habt ihr denn nichts Wichtigeres zu tun, als über die Kleidung der First Lady zu berichten? Also der Vorwurf ist dann wie immer, ihr seid ja nur oberflächlich. Mm. Und dann gibt es eine Reporterin, die schreibt, vielleicht war genau das von vornherein so geplant. Also die First Lady zieht diese Jacke extra so an, damit die Medien so reagieren, wie sie reagieren, damit man ihnen dann genau den Ball zurückspielen kann. Ist das mittlerweile der normale Umgang? Also ist das sozusagen die Denkweise, wie politische Kommunikation stattfindet? Ich locke die Medien in eine Falle, in die die dann auch reintappen und dann kann ich sagen, hä? Und es geht gar nicht mehr um die Inhalte?
Also grundsätzlich würde ich sagen, gerade im Weißen Haus ist sozusagen der Grad der politischen Inszenierung schon wirklich auf die Spitze getrieben und hat diese Spitze vielleicht sogar schon auch überschritten, da wo es zumindest noch erträglich ist. Das kennen wir im Übrigen, wenn ich da mal ein bisschen länger ausholen darf, auch schon von Obama, der ja, weil da ja dann irgendwie ja gerade von einem progressiven Spektrum, aber auch sehr gemocht wurde, immer auch gelobt wurde für seine gelungene politische Kommunikation, aber er hat auch unheimlich viel inszeniert. Also man kennt diese Bilder von Obama, die er vor allem über die sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instagram verbreitet hat, aus dem Weißen Haus, wo es immer so ein bisschen den Eindruck erweckt werden sollte, das sind so Behind-the-Scenes-Fotos. Mhm. Wenn er zum Beispiel an einem Putzmann vorbeigeht und sozusagen High-Five mit dem macht, da gab es solche Bilder und das einfach so eine unglaubliche Menschlichkeit, Nähe auch zum kleinen
Präsident.
Mann. Genau, mit dem kannst du mal irgendwie High-Five machen auf dem Flur, mit dem kannst du mal einen kleinen Schnack machen. Das sollte alles, also so eine Nähe und Menschlichkeit, das was viele bei Politikern nicht mehr sehen offenbar, sollte durch diese Bilder suggeriert werden, aber sie waren natürlich immer gestellt und inszeniert. Auch Macron übrigens in Frankreich geht sehr stark so einen Weg und gerade diese Begleitung von Fotografen und das ständige Verbreiten auch von Bildern ist ja durch die audiovisuell geprägten sozialen Medien nochmal viel, viel wichtiger geworden. Jetzt kommen wir zu Trump, der natürlich diese ganze politische Inszenierung auch so weiter treibt. Also ich sag mal so, Trump ist einfach auch ein Mensch, der funktioniert im Fernsehen total gut, weil er, das muss man sagen, er hat Bühnentalent. Also wenn er auf einer Bühne steht, dann zieht er die Aufmerksamkeit auf sich. Ob man das mag oder nicht, wofür er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, aber er tut es. Und ob wir uns dann danach drüber aufregen oder ob Leute Build That Wall mitgrölen. Es ist erstmal hat er die Aufmerksamkeit und er zwingt die Menschen zu Reaktionen. Also das hat er einfach drauf als Typ. Das liegt ihm in gewisser Weise in den Genen. Das ist sein Talent. Und ich bin auch sicher, dass dieser Fall, den du gerade geschildert hast, das hat die Journalistin auch ganz richtig analysiert. Das war provoziert vom Weißen Haus und vom Team der First Lady, dass die Medien dann genau auf das reagieren, um dann wiederum das eigene Narrativ, ihr Medien, ich glaube, da fiel ja auch der Begriff von Fake News, die Fake News Media haben dann nämlich wieder sich nicht auf die inhaltliche Substanz konzentriert, was Melania da gemacht hat, sondern auf ihre Klamotten und auf irgendein äußeres Detail. Also es ist sozusagen undenkbar für mich, als jemand, der aus diesem Bereich der politischen Kommunikation kommt, undenkbar für mich, dass im Weißen Haus eine Jacke getragen wird von der First Lady, mit sozusagen, bei der man nicht gemerkt hat, dass da so ein provokanter Spruch hinten drauf steht.
Es
kann nur Absicht gewesen sein. Und es geht, man merkt das ja, es gibt diese Mediendelegitimierungsstrategie von Populisten. Und die ist sehr, sehr wichtig, wenn man die, wenn man das im Gesamtkonzept der rechtspopulistischen Propagandastrategie sehen will. Ich habe das in meinem Buch Propaganda 4.0 auch so beschrieben.
Dass du dich mit der Kommunikation der Rechten auch viel auseinandergesetzt.
So ist es. Und ich habe das Propaganda 4.0 genannt, weil es meines Erachtens da vier Elemente gibt, vier prägende Elemente von dieser Art der politischen Kommunikation. Und das erste ist die Delegitimierung der unabhängigen und klassischen Medien, um dann im zweiten Schritt eigene Medien und Alternativmedien als die wahren Medien, also die Medien, die die Wahrheit verbreiten, zu positionieren. Also wenn die Lügenpresse lügt, muss ja jemand anders die Wahrheit verbreiten, um es mal einfach zu sagen. Und dafür werden dann Alternativmedien in Stellung gebracht. Und man kennt ja auch die Unterstützung durch Breitbart zum Beispiel in den USA durch Donald Trump. Und er hat immer wieder er hat eine Nähe natürlich auch zu Fox News, die ich jetzt nicht als Alternativmedien, aber zumindest als sozusagen nicht unabhängiges Medium betrachten würde, weil sie immer auch eine eigene politische Agenda verfolgen bei Fox News. Und es gibt hier sozusagen den Versuch, die unabhängigen Medien zu delegitimieren, um abhängige parteiliche oder parteinahe Medien als die seriöse Informationsquelle in Stellung zu bringen. Und das, glaube ich, ist Teil des Ganzen, was wir hier gesehen haben mit der First Lady.
Aber das heißt doch jetzt auch aus deiner Perspektive, dass wir sozusagen, es gibt ein Narrativ, das ich etablieren will. Also ich will versuchen, jetzt als von mir aus amerikanischer Präsident, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder als First Lady und Präsident, die etablierten Medien zu delegitimieren. Das heißt, ich brauche immer mal wieder ein Framing, einen Kontext, der genau diese Aussage erzeugt. Nämlich, wenn die Medien jetzt sagen, hey, was hat die Melania Trump da für eine komische Jacke an? Dass ich dann ja mit jeder moralischen Berechtigung sagen kann, ah, mein Gott, ihr kümmert euch ja gar nicht wirklich um die inhaltlich wichtigen Sachen, obwohl ich das ja in dem Moment als Melania Trump auch nicht tue.
So ist es. Also man versucht immer wieder selbst Beweise zu kreieren, so konstruiert sie auch sein mögen, wie in diesem Fall, oder so inszeniert sie auch sein mögen. Das ist ja sozusagen, also man könnte auch sozusagen konstruierte Fakten hier sagen. Es wird ein Fakt konstruiert, nämlich indem man Melania ganz bewusst diese Jacke anzieht, der dann von den Medien eben weitergegeben wird, um dann diese Berichterstattung zu diskreditieren der Medien. Und es ist aber auch, das finde ich ja auch ganz wichtig zu erwähnen, ich glaube, einerseits natürlich wollte man dieses Narrativ wieder bestätigt sehen im Weißen Haus, aber man wollte trotzdem auch von der inhaltlichen Debatte ablenken, weil genau diese Debatte eben um diese mexikanischen Familien, das ist ja nicht eine Debatte, die gut lief für Donald Trump bisher. Er hat ja tatsächlich auch versucht, dann einen Kurswechsel hinzulegen, zu vollziehen. Und wir sehen bei Donald Trump immer wieder auch diese Strategie, wenn ein bestimmter Aspekt in einer Debatte für ihn unbequem wird, dann versucht er immer andere Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Man sieht es auch bei ganzen Themenkomplexen. Also immer wieder, wenn in den USA zum Beispiel die Verstrickung von Russland in den Wahlkampf und in die letzte Präsidentschaftswahl zur Sprache kommt, dann setzt Trump ein anderes Thema auf die Agenda, entweder per Tweet oder per Interview. Aber er versucht immer von den Themen oder Aspekten abzulenken, die für ihn unbequem sind, und versucht sozusagen da so eine Verschiebung der Aufmerksamkeit zu vollziehen in der politischen Agenda, in der Tagesagenda. Also das ist auch eine Strategie, die bei Donald Trump sehr oft angewendet wird.
Um das einmal auf die deutsche Politik sozusagen zu übertragen, das habe ich mich jetzt am Wochenende und Anfang der Woche auch gefragt, wenn dann dieses Kompromisspapier vorgelegt wird zwischen CDU und CSU und da taucht ein Begriff auf, der Transitzentren heißt zum Beispiel, dann ist das ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, alles andere wäre ja naiv, ein Begriff, der durchaus bewusst gewählt ist. Und trotzdem wird er immer wieder reproduziert. Ne? Ein Transitzentrum sagt sowas wie, die bleiben hier nicht lange, die sind hier nur auf der Durchreise, das ist aber gleichzeitig auch nicht wirklich gefährlich. Gleichzeitig ist es allgemein genug, dass ich gar keine so richtige Vorstellung davon habe. Also so ein Begriff, der bewusst gewählt ist, und trotzdem wird er reproduziert, wie ich ja jetzt auch, ich benutze ihn ja auch gerade.
Absolut. Also ich glaube schon, dass es da noch eine Möglichkeit zur Steigerung der Kritikfähigkeit auch gibt oder der Sprachkritikfähigkeit in unserer politischen Debatte. Nochmal, um das vielleicht klarzumachen. Also es haben jetzt einige, ich habe diesen Begriff des Transitzentrums auch schon mehrmals jetzt öffentlich kritisiert, und dann kam manchmal auch das Argument, ja, aber das wird doch am Flughafen in Frankfurt auch schon seit langem so genannt. Ja, aber auch da ist es im Grunde kein zutreffender Begriff. Also ich möchte es mal kurz sozusagen in zweifacher Hinsicht ausführen. Einerseits ist es eben der wirklich, dass es nicht zutreffend ist auf das, was da stattfindet und passiert. Transit, das steht auch im Duden, heißt Durchreise. Durchreise von Personen oder auch von Waren. Also wenn man da an Warenverkehr denkt, aber es heißt Durchreise. Das suggeriert ja erstmal, sie kommen an die deutsche Grenze und halten sich dann da auf, aber können irgendwie durchreisen, weiterreisen möglicherweise. Aber das ist ja nicht das, was passiert. So ein Transitzentrum ist ein Stoppschild für diese Menschen, die da hinkommen. Sie werden zurückgewiesen, sie werden abgewiesen und müssen dann wirklich den Rückwärtsgang im Grunde antreten. Also Abweisungszentrum wäre da oder Rückführungszentrum wäre deutlich präziser in dem Fall. Und jetzt möchte ich aber nochmal auf einen anderen Aspekt hier hinweisen. Es dockt so ein bisschen an dieses ganze Schema und Denkmuster von Asyltourismus auch an, dieser Begriff der Asylzentren. Denn es ist ja so, dass... Transitzentrum, ja, genau. Ja. Es sind so viele Begriffe mittlerweile, man verliert schnell den Überblick, oder?
Ja, genau.
Also, es ist ähnlich wie die Denkweise beim Asyltourismus, weil Migration hier im Modus des Reisens und nicht des Suchens nach Schutz definiert wird. Also es geht, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dieser ganze Grund, warum Menschen überhaupt da unterwegs sind, der wird völlig ausgeblendet, wenn wir nur in solchen Begriffen, die wir eben mit Reisen und vor allem dann auch Asyl, Tourismus, noch Erholung zusammenbringen, sprechen wir nur noch über das Fortbewegen der Menschen und wo sie sozusagen anhalten müssen und zurückkehren können und was auch immer. Aber wir reden nicht mehr über den Grund, warum sie das überhaupt tun, nämlich, dass sie nach Schutz suchen. Und das ist... Das wird hier einfach unterschlagen dann durch so ein Framing. Und ich würde mir, und jetzt schlage ich den ganz, ganz großen Bogen zu Trump, was ich eben gesagt habe. Es ist diese sozusagen Betonung von Aspekten eines Themengegenstands, eines Problems und die Unterschlagung von anderen Aspekten. Und ich glaube, das, was wir hier sehen im Asyldiskurs mit diesen ganzen Begriffen rund um das Reisen, dieser Modus des Reisens, der immer so betont wird, sorgt eben dafür, dass wir eben über diese Aspekte von wo können sie hin, wo müssen wir sie aufhalten, wo dürfen sie nicht hin, die Migranten, sehr viel mehr sprechen als über das, was sie eigentlich angetrieben hat, diesen Weg anzutreten, nämlich das Leid in ihren Herkunftsländern. Das ist dann auch eine Rolle von Medien, meines Erachtens, diese Aspekte immer wieder anzusprechen, weil sie führen ja nur dazu, dass wir das Problem tatsächlich irgendwann mal in den Griff bekommen, wenn wir das Thema wirklich mit all seinen relevanten Aspekten und Facetten erfassen und diskutieren.
Du hast gerade nochmal auch explizit darauf hingewiesen, dass sozusagen ein Framing auch benutzt wird, um gewisse Aspekte eines Phänomens oder Problems überzubetonen und damit andere in den Hintergrund zu rücken. Wir waren bei der Debatte eben um Transitzentren, waren wir gerade, da hast du gesagt, das müsste eher Abweisungszentrum zum Beispiel heißen. Aber warum machen es Politiker? Man könnte ja auch hergehen und sagen, die sind ja nicht blöd. Also könnten sagen, das ist ein Problem, das wollen wir wirklich lösen, auch für unsere Gesellschaft, dann muss ich auch die echten Begriffe dafür wählen. Oder ist es wirklich die Sorge dafür zu sagen, ja, aber dann werde ich doch nicht gewählt? Also ist das eigentliche Kalkül dahinter, weil es nur darum geht, im Zweifelsfall eine Landtagswahl in Bayern dann zu gewinnen? Ist es so banal?
Also man muss erstmal sagen, das Framing ja was absolut Legitimes ist. Weil Framing ist erstmal ja auch, wenn wir uns die Seite des Empfängers von Sprache und von Begriffen angucken, nämlich uns als Zuhörer oder als Leser oder als Zuschauer einer Tagesschau oder wie auch immer, wir framen auch. Also wir bringen Begriffe immer in einen Deutungszusammenhang. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt Tomate sage, an was denkst du da?
Salat
zum Beispiel, okay. Ja. Du machst sofort eine Verknüpfung zu etwas und diese Verknüpfung, die du machst, die beruht in der Regel auf deinen persönlichen Erfahrungen und die hilft dir erstmal, eine Form von Sinn zu stiften und die Welt zu verstehen.
Ja, es gibt also auch ein Stück Ordnung und Sicherheit letztendlich. Ich kann in dem Chaos noch Sinn erkennen.
Absolut. Deswegen ist das erstmal ein ganz sozusagen natürlicher, menschlicher, kognitiver Prozess, das Framen. Aber wenn es in der Politik und von Politikern angewendet wird, dann steht da natürlich immer eine politische Motivation hinter. Und man versucht eben einen Sachverhalt in einen Deutungsrahmen zu setzen, der dann die eigene politische Agenda oder Ideologie unterstützt. Aber ich würde wirklich davon abraten, dass wir Framing als was per se Negatives oder Manipulatives verstehen, weil es erstmal ein natürlicher Prozess ist.
Genau, so war es gar nicht gemeint. Aber ich sehe ja die Chance auch bei Politikern zu sagen, ja, das ist ein Aspekt des Themas und jetzt gibt es einen anderen Aspekt. Wir müssen genauso oft das Leid Leid der Menschen gucken, die herkommen. Und dafür müssen wir andere Vokabeln nehmen. Ist mir schon klar, das dauert dann ein bisschen länger. Da kann ich nicht nur drei Sätze zu sagen.
Ja, es ist aber natürlich so, und jetzt komme ich auf die politische Agenda zurück oder die politische Ideologie, das machen wir es mal an der CSU klar oder daran fest. Die CSU kann vermutlich ihre Wähler nicht wirklich damit überzeugen, wenn sie sehr stark sozusagen oder übermäßig das Leid der Menschen in den Vordergrund stellt und so eine Form der wir müssen mehr Menschen aufnehmen, so eine Form der politischen Forderung aufstellen würde, das würde nicht so sehr mit den Werten konservativer Wähler einhergehen, weil letztendlich sind diese Frames auch immer dann besonders effektiv, wenn sie bei den Werten von Menschen ansetzen und andocken. Und wir haben bei konservativen Menschen eben vor allem den Wert auch der Sicherheit. Und auch, ich sozusagen will hier nicht pauschal alle konservativ denkenden Menschen in einen Topf werfen, aber es gibt auch so eine Idee von einer Homogenität und Verlässlichkeit, die man gerne realisiert sieht. Und deswegen gibt es für das, was Seehofer und Söder an politischen Maßnahmen hier anbieten und als politischen Diskurs führen, gibt es in der Wertekonstellation konservativer Menschen viel mehr Anknüpfungspunkte als bei einem linken Lager zum Beispiel. Da wären das Werte wie Fürsorge, Solidarität, Fairness, und da würde man eher mit einem Solidaritätsdiskurs in jetzt Hinblick auf Flucht und Asyl auch eher an Werte andocken von Menschen.
Also, aber da muss es doch die Aufgabe von einer Partei sein, ernsthaft zu sagen, okay, ich verstehe, dass die natürlich auch Legitimation durch Wähler brauchen, so ist es ja auch gedacht, und gleichzeitig sollen die Probleme wirklich lösen, die da sind. So, jetzt muss man sagen, so ein Transitzentrum wird das Problem nicht wirklich lösen. Das ist die Frage, ob man das als Einzelland kann, aber man könnte ja auch als CSU zum Beispiel hergehen und sagen, konservative Werte, wir erfinden das C neu. Wir haben das gar nicht so richtig betont in den letzten Jahren. Wir gehen nochmal auf die Nächstenliebe und darauf setzen wir, und wir können das, weil wir so stark sind in Deutschland, und machen dadurch auch ein Selbstbewusstsein klar. Man erhöht vielleicht sogar die Menschen, die helfen. Vielleicht gibt das ein Framing für ein konservatives Publikum. Wird über sowas gar nicht nachgedacht, ob sowas überhaupt funktionieren könnte, weil man von vornherein weiß, das geht nicht?
Es ist immer natürlich eine Konkurrenz auch von Wertvorstellungen, die vorliegen. Das ist auch bei konservativen Wählern so. Also da gibt es natürlich die Nächstenliebe, die ist ein Wert für viele konservative Menschen, was auch ein tatsächlich guter, finde ich, konservativer Wert ist. Und dann gibt es auch das Bedürfnis nach Schutz. Und da gibt es immer sozusagen ein Spannungsverhältnis. Und das wird irgendwie immer neu verhandelt. Ich glaube, dass die Entscheidung von der CSU auch nicht richtig war, sich so stark auf diesen Sicherheitsdiskurs und diese Maßnahmen der Abschottung und so weiter zu fokussieren, weil man das ja auch mittlerweile sieht in den Umfragen. Also wir haben letzte Woche erst eine Umfrage gehabt, wo die CSU bei 41% war. Dann gab es weitere Umfragen, wo gefragt wurde, was ist das größte Problem in Bayern, und die Mehrheit der Menschen sagten die CSU. Um das nochmal mit den 41% sozusagen richtig einzuordnen, das ist kein guter Wert für die CSU, sondern sie war in der Regel immer 45% plus. Man sieht, dass es bei den Menschen nicht gut ankommt, was sie da tun. Und das glaube ich, ich würde sagen, da ist die Wählerschaft der Christsozialen auch gespalten. Also es gibt sicher Leute, die auch diesen Sicherheitsdiskurs und Abschottungs- und Ausgrenzungsdiskurs richtig finden, aber es gibt auch sehr viele, denen dieser Wert der Nächstenliebe und dem Helfen notleidender Menschen sehr wichtig ist. Und das sieht man auch, das brennt sich in dem Konflikt zwischen den Kirchen und der Partei in Bayern. Mit der Kirche steht die CSU ja schon fast schon auf Kriegsfuß mittlerweile, weil die eben auch immer noch man hilft, genau, dass das Ideal der Nächsten Liebe verfolgen. Da gab es ja auch eine riesen Debatte um das Kirchenasyl, was die CSU da in Frage gestellt hat. Also man sieht da schon, dass das christsoziale Lager auch gespalten ist in Bayern, und die CSU hat sich da auf einen sehr sozusagen rigiden Kurs in die eine Richtung entschieden, und damit hat man ganz klar Wähler auch, die sich eher den anderen konservativen Werten verpflichtet fühlen, hat man abgestoßen.
Du hast 2014 den Wahlkampf der Europäischen Grünen Partei mitgeleitet. Aus der Erfahrung heraus, passiert das manchmal, dass man vielleicht strategisch in so einer Sitzung sitzt und sagt, okay, das ist das Frame, auf das wir jetzt auch setzen in dem ankommenden Wahlkampf, Und dann gibt es so eine Eigendynamik, wo man auf einmal merkt, oh, jetzt sind wir da so eine Straße runtergegangen. Jetzt haben wir Ultimaten gesetzt, jetzt habe ich mit Rücktritt gedroht. Jetzt kann ich da gar nicht mehr von weg. Also es entwickelt eine Eigendynamik, die mir selbst über den Kopf wächst. Oder kann ich es doch zurückholen?
Ja, das ist also mein Eindruck. Und das ist aber gar nicht so sehr, doch, das ist auch ein bisschen meine persönliche Erfahrung. Also es gibt immer auch so eine Form der Binnenlogik in Parteien. Und da geht es auch übrigens sehr viel natürlich um den Konflikt zwischen einzelnen Personen und wer setzt sich innerhalb einer Parteiführung zum Beispiel durch. Da ist man im Grunde auch meistens nur dann durchsetzungsfähiger, wenn man keine Schwäche zeigt, sondern sozusagen versucht, seinen Kurs sehr stark zu manifestieren und durchzusetzen und den mit sehr viel Überzeugung vorträgt. Ich glaube schon, dass diese Binnenlogik, auch der Blick vielleicht gar nicht so sehr nach draußen oder sich das auch Rat holen von externen Personen, das wird immer wieder vernachlässigt, weil man auch eher den sich Nahestehenden, und dann sind das eben auch den politisch sich Nahestehenden, vertraut und nicht so sehr den, mit dem man in Konkurrenz innerhalb der eigenen Partei steht oder zu externen in der Öffentlichkeit, den man sozusagen auch möglicherweise eine andere Agenda vorwirft oder dem man nicht vertrauen möchte, weil sie möglicherweise auch mit anderen Parteien sprechen.
Ja, oder irgendwann kommen vielleicht auch persönliche Faktoren rein. Wenn du 3 Nächte lang durchverhandelt hast, dann machst du halt am Ende das, was du selbst aus dem Bauch heraus für richtig hältst und bist in deinen eigenen persönlichen Frames gefangen.
Das halte ich sowieso für ein großes Problem, diese irrsinnigen Nachtsitzungen von Politikern, und ich kenne das ja aus Brüssel, weil ich da auch gearbeitet habe, und diese EU-Gipfel, die dann bis morgens um 4 oder 5 gehen, und dann kommen die Staats- und Regierungschefs da raus und man sieht, dass sie einfach müde sind, und man fragt und dann präsentieren sie ein Ergebnis und man weiß aber auch, unter welchen körperlichen Konditionen das zustande gekommen ist. Und ich glaube nicht, dass sozusagen die Politik müder Menschen besser ist als die Politik wacher Menschen. Und ich glaube, wir sollten da, also ich glaube gar nicht, dass die Menschen das auch unbedingt einfordern von der Politik, dass sie immer auch wieder diese Nächte durchverhandeln und dann früh morgens vor die Presse treten. Ich glaube, Menschen wünschen sich ausgeschlafene Politiker. Jeder weiß, dass man dann die besten Entscheidungen treffen kann. Und es ist vielleicht aber auch immer so eine Symbolik, die mit vermittelt werden soll. Wir haben uns da richtig reingekniet und ich glaube, bei Seehofer, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hat das jetzt im Grunde aber auch sehr viel mit eigenem Stolz zu tun gehabt, mit Eitelkeit. Dieser Satz, den er dann noch gesagt hat, ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die ich selbst oder die nur wegen mir im Amt ist.
Könnte jeder Wähler auch sagen.
Das ist erstmal ein extrem sonderbares Demokratieverständnis, genau, weil der Souverän ist das Volk und der Souverän ist nicht Seehofer. Also nicht Seehofer wählt die Kanzlerin oder die Bundesregierung, sondern das tut immer noch das Volk. Also das ist ein sehr eigenartiges Demokratieverständnis. Und es ist aber auch eine völlige Selbstüberschätzung. Also ich glaube, Angela Merkel hätte es auch wahrscheinlich sehr gut ohne ihn geschafft und mit einer anderen Person an der CSU-Spitze. Vielleicht hat er ihr sogar noch extra große Steine in den Weg gelegt und es wurde besonders schwierig für sie bei der Bundestagswahl. Auch so könnte man argumentieren, meines Erachtens. Mhm. Aber da findet schon eine Form der Selbstüberhöhung statt, die, ja, wir können es ja mal auf die Übermüdung von Seehofer zurückführen, um ihm jetzt nicht zu nahe zu treten. Und vielleicht wäre das besser, wenn die Politiker manchmal ein bisschen ausgeschlafener wären.
Lass uns zum Abschluss einmal das große Fass aufmachen mit dem, lass uns nicht so auseinandergehen, wie wir zusammengekommen sind. Also wenn du sagen müsstest, wie gehen wir jetzt als Gesellschaft, auch als gerne als Journalisten, damit um? Ich habe mich zum Beispiel ja vorhin auch gefragt, also ist das in Ordnung, diese Titel der Sendungen auch nochmal zu nennen und zu zitieren, weil wir jetzt in einem anderen Kontext darüber sprechen, oder reproduziere ich in dem Moment auch nochmal dasselbe und bin damit eigentlich kontraproduktiv? Also das ist ja eine ganz konkrete Sache. Ist das Wiederholen gut oder ist es nur dann gut, wenn es anders eingeordnet ist?
Ich würde das unkritische Wiederholen nicht befürworten. Mhm. Ich würde tatsächlich auch von Medien immer wieder erwarten, dass sie Begriffe hinterfragen. Und wir sehen das aber wirklich im Grunde jeden Tag in der Debatte, dass es nicht getan wird. Auch dieser Begriff des Masterplans zum Beispiel, Masterplan Migration, der von Horst Seehofer dann ja nach langer Zeit vorgelegt wurde, der wurde von vielen Medien nicht in Anführungszeichen gesetzt oder es wurde nicht der Zusatz sogenannter hinzugefügt. Und ich finde, das könnte ich vielleicht nochmal ausführen kurz an dieser Stelle. Gerade dieser Begriff des Masterplans ist auch interessant, weil er kommt eigentlich, ich habe das nochmal recherchiert auch, er kommt eigentlich aus der Stadtentwicklung. Nämlich wenn zum Beispiel in Hamburg wurde die Hafen City gestaltet und ausgebaut und da hat man einen Masterplan entwickelt. Also im Grunde für ein lokalpolitisches, sehr überschaubares und damit auch eher kontrollierbares politisches Projekt. Und damit haben wir es ja aber nichts zu tun bei der globalen Migrationskrise. Also so ein Masterplan suggeriert im Grunde nochmal wieder Handlungsmacht, Handlungsfähigkeit, Steuerungsmöglichkeit, Planungssicherheit, wie auch immer. Und das ist all das eigentlich, was gerade in dieser Migrationspolitik sich ein Akteur allein, ein Nationalstaat allein heute gar nicht mehr wirklich...
ist nicht machbar.
Das kann man sich nicht anheften wollen, weil es nicht machbar ist. Also es gibt nicht die nationale Lösung für eine globale Krise. Und das wird aber suggeriert. Und das fällt der Demokratie auf die Füße, glaube ich, und demokratischen Politikern, wenn sie die Messlatte für die Leistungsfähigkeit ihrer eigenen Politik so immens hoch liegen, dann ist die Fallhöhe einfach für die Politiker, aber ich glaube eben auch für die Demokratie insgesamt sehr hoch. Dann wird Politikverdrossenheit gefördert, dann sind Menschen enttäuscht, wenden sich von demokratischen Akteuren zu antidemokratischen Akteuren hin. Und da würde ich mir sozusagen mehr demokratische Verantwortung auch bei den Medien wünschen, die eben solche Begriffe, die sei es also schädlich für die Demokratie sind, aber möglicherweise auch mit Grundrechten brechen, die wir in unserer Verfassung festgeschrieben haben, da würde ich mir immer diese Überprüfung wünschen. Also, und was müssen wir auch dafür tun als Gesellschaft, um das möglich zu machen. Also wie müssen wir Journalismus finanzieren? Ich bin überhaupt gar nicht für eine Debatte um die Rundfunkgebühren. Also wenn, dann müssten wir eigentlich eher darum sprechen.
Die heißen ja auch Rundfunkbeitrag.
Beitrag,
wir genau. Framen das mit dem Begriff Rundfunkbeitrag.
Völlig klar. Also falscher Frame von mir jetzt, genau. Aber ich zahle sie ja sogar gerne, weil ich
den Beitrag.
Weil ich für den Beitrag auch was bekomme, meines Erachtens. Aber ich glaube, die Debatte müsste eigentlich darum gehen,
aufgestellt,
damit wir die qualitativen Informationen kriegen. Genau.
Aber
und diese Debatte, wir haben eine andere Debatte. Wir haben eine Debatte, wie können wir weniger zahlen an den Journalismus momentan.
Sagt Johannes Hilje, ist Politik- und Kommunikationsberater, hat in den vergangenen Wochen an vielen Stellen nochmal aufs Framing hingewiesen und erklärt, wie man damit umgeht, ohne es dabei zu verteufeln, und hat uns dabei geholfen, ein bisschen klüger und anders auseinanderzugehen, als wir vorhin zusammengekommen sind. Dafür vielen Dank.
Danke, hat Spaß gemacht.
Ciao. Mir auch. Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo ihr die Podcasts herbekommt und downloadet und streamt. Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.